Ein packender Pokaltag in Probstheida wird überschattet von einem Rassismus-Eklat. Dazu alles Weitere zum DFB-Pokal.
Die Regionalliga Nordost vor dem Gipfel am kommenden Wochenende. Zweiter gegen Erster, Erfurt gegen Halle.
Und ein kleiner Ausblick. Die 63. Bundesliga-Saison wird eine ganz besondere für Union Berlin und die alte Fürsterei.
Was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Tja, dann wollen wir mal. Euer Podcast zum Wochenstart. Im Osten geht die Sonne auf. Ausgabe 4. Ein ganz herzliches Willkommen. Und wie ihr das mittlerweile gewohnt seid, wollen wir hier nicht starten, ohne uns einmal vorzustellen vorneweg. Heute natürlich wieder mit dabei der Mann, der spätestens in der Verlängerung noch einen reindrückt, der personifizierte Favoritenschreck, Gregor Rühl.
Dann mache ich mal weiter. Er ist am Mikrofon daheim und im Ostfußball zu Hause und das am liebsten 8 Tage die Woche. Aber die Woche hat doch nur 7 Tage. Ja, ja, aber der Podcast hat eben seine eigenen Gesetze. Tag, Paddy Fritsche.
Hallöchen in die Runde. Ja, und wenn man seinen Namen bei Google eingibt, dann schlägt die Suchmaschine danach die Schlagworte Fußball-Legendchen, Fanclub und Bundeskanzler vor. Er ist der einzige Kommentator, dessen Stimme angeblich schon einmal einen VAR-Entscheid zurückgenommen hat, einfach weil er es kann. Es heißt, er habe das Abseits erfunden, nur damit er es später auch erklären darf. Der Regionalliga-Reform erklärbar ist wegen ihm nicht ausgestorben, sondern trägt leichte Locken und 3, okay, sind wir ehrlich, 2 Stoppeln im Gesicht. Bayerns ostdeutschester Einwohner, Alex Küpper, auch mit dabei.
Mein lieber Mann, jetzt müssen wir mit den anderen Themen schön durchperzen. Geiles Ding, vielen Dank. Den Bundeskanzler, den müssen wir uns nochmal zum Ziel nehmen. Da überlegen wir nochmal, ob wir das auch so durchziehen. Und jetzt sprechen wir erstmal über Fußball, während ganz Fußball-Deutschland sich auf den DFB-Pokal konzentriert hat in dieser Woche, an diesem Wochenende. Paddy, hast du deine Leidenschaft für den Landespokal ausgelebt?
Ja, es ist ja wie immer so, ne? Ich war schon immer so auch im Studium der Typ, der so Hypes nicht gekauft hat und eigentlich immer so ein bisschen mit Absicht gegen den Strom geschwommen ist. Deswegen dachte ich mir so, komm, guckt ihr alle mal euren DFB-Pokal. Ich wühle mich mal so ein bisschen durch ein paar Sensationen in den Landespokalen, denn da hat die Romantik zugeschlagen, unter anderem in Thüringen oder auch in Brandenburg, da wurde gespielt. Und ich habe mir ein Spiel rausgesucht. Männer, das muss ich mit euch teilen, denn diese Sensation, die kleinen, die gibt es natürlich auch im Amateurbereich. Der FSV Oratal-Ohrdruff, das ist ein Landesklassist, der hat einfach mit 9:8 im Elfmeterschießen dramatisch gegen den Verbandsligisten Preußen Bad Langensalza gewonnen. In Bad Langensalza haben sie danach direkt 18.30 Uhr schon die Bordsteine nach oben geklappt. Sonst ist das eigentlich erst 19 Uhr der Fall, weil man so enttäuscht war. Männer, was sagt er dazu?
Bei Oratal-Ohrdruff, da ist immer die Frage, ne, ist das jetzt ein Fußballverein oder eine Punkband vom Namen her? Ich finde, das klingt irgendwie auch sehr ähnlich.
Oratal-Ohrdruff, ja, auch mit Ohrdruff ist, finde ich, fantastisch. Ne? Ja, also man muss eine Einkerbung muss man dazu leider machen, Thema Landespokale, denn in Sachsen, da wurde nicht gespielt, aber wir hatten sie gerade, Legenden, die waren auch da am Start. In Sachsen war, glaube ich, Saisonstart. In vielen Kreisligen und so weiter und so fort. Unter anderem hat der SV Fortschritt Lunzenau in der Landesklasse Nord gespielt gegen Leipzig-Lindenau. So, und wer ist der Trainer bei bei Fortschritt Lunzenau? Es ist Carsten Oswald. Der war da vorher in Plauen unterwegs in der Regionalliga, dann nochmal entlassen kurz vor Schluss. Und hat dann jetzt dort bei der SV Fortschritt Lunzenau in der Landesklasse gesagt, wisst ihr was, Männer, ja, Regionalliga-Fußball ist mir alles viel zu viel Kommerz, ich mache jetzt Landesklasse-Coach. Und das Schöne ist, Oswald, der kann natürlich auch einiges erzählen den Jungs, denn der hat ja unter anderem auch legendäre Pokalschlachten geschlagen, zum Beispiel der letzte Auftritt, ich glaube von Meuselwitz war das 14 Jahre her, im DFB-Pokal gegen Köln 2011, da war er mit für Meuselwitz auf dem Rasen dabei. Entsprechend Carsten Oswald, ein alter Pokalhase, der, denke ich, auch das ein oder andere Spiel, genauso wie ihr, glaube ich, gesehen haben sollte vom DFB-Pokal-Wochenende.
Es ist ja sonst nicht so viel fußballerisch passiert am Wochenende, deswegen finde ich es gut, dass du dich einfach mal reingewühlt hast in diese anderen Themen, weil was sollten wir sonst besprechen?
Aber Paddy, wie du hier die Brücken schlägst zwischen der mit zwischen dem Amateurfußball in Sachsen und dem DFB-Pokal. Das ist bemerkenswert.
Es ist alles eins. Das ist das Schöne am Fußball.
Absolut. Sprechen wir über den Pokal. Es gab eine große Überraschung aus ostdeutscher Sicht. Energie Cottbus setzt sich durch mit Mut und Moral und einem Ersatzkeeper, Alexander Sebald, der über sich hinaus wächst. Paddy, hast du auch das geguckt, oder?
Na, vor allem erstmal gute Besserung an Elias Bethke. Ich glaube, das ist so eins der schlimmsten Sachen, generell sich zu verletzen, was dir passieren kann. Aber als Torhüter in der Erwärmung umzukippen und zu merken, irgendwie funktioniert da was nicht ganz anatomisch, wie es normalerweise sein soll. Also erstmal da eine gute Besserung. Und dann, bin ich ehrlich, habe ich von dem Spiel die Extended Highlights gesehen. Ne? Also jetzt nicht das komplette Paket. Aber ist das nicht genau das? Also ist das nicht... Also DFB-Pokal in a nutshell, dass dann der Ersatzkeeper reinkommt und noch diesen Elfer fischt und zum Helden wird. Das ist doch Wahnsinn.
Es ist fantastisch. Ne? Ich glaube, das war für alle Beteiligten da oder für alle Anwesenden, außer jetzt vielleicht die Leute aus Hannover, ein ganz, ganz toller Pokaltag. Es war eine Choreo dabei, es war geiles Wetter. Dann dieses Ergebnis, also ich glaube, Pele Wollitz hat sich gefreut, war gut für sein Gemüt.
Aber 100%, also war ja wirklich auch geil, diese Choreo mit den goldenen Streifen dahinter, mit Mut und Moral zum goldenen Pokal. Der Tag hatte wirklich alles, am Ende der Heimsieg gegen Hannover 96 und schon einen Tag vorher, Gregor, gab es ein völlig kurioses Ding. Der 1. FC Magdeburg fährt nach Saarbrücken, gewinnt am Ende mit 3:1, setzt sich souverän durch und zieht auch in die zweite Runde ein, wobei die Anreise alles andere als rund gelaufen ist bei sommerlichen Temperaturen.
Ja, witzig, ne? Ich liebe solche Storys. Der Bus von Magdeburg hat wohl offensichtlich eine kaputte Klimaanlage gehabt, was Barış Artık und der Co-Trainer dann zum Anlass genommen haben, um einmal kurz zum Baumarkt zu fahren und zwei Klimaanlagen für den Bus zu kaufen. Also erstmal denke ich mir so, boah, steigst du am Freitag da irgendwie mittags oder morgens und willst im Bus und musst nach Saarbrücken, was von Magdeburg ja auch wirklich alles andere als der nächste Weg ist. Und dann kommt so diese Nachricht, ja, Klimaanlage kaputt. Dann aber richtig geiler Move von den beiden zu sagen, komm, wir fahren einmal nebenan im Baumarkt und holen mal so eine Klimaanlage. Ist so ein bisschen die Frage, ob die wirklich diesen Bus so komplett kühl gehalten hat. Aber ich habe mir auch überlegt, was macht so ein Spieler und so ein Co-Trainer, wenn die durch so einen Baumarkt rennen so? Nehmen die da nochmal so eine Zierpflanze für den Strafraum mit? Oder fand ich irgendwie ganz witzig. Oh, komm, wenn wir schon so eine lange Fahrt haben, wir haben ja jetzt auch Klimaanlagen, komm, wir nehmen einfach noch so einen Grill mit, machen wir so ein schönes Grillerchen noch auf der Busfahrt oder so. Ja, oder eine Mauer für Dominik Reimann. Also ich fand das irgendwie ganz witzig, so ein kleiner Ausflug zum Baumarkt einfach so.
Also es gibt Handball-Bundesligisten zum Beispiel, die haben Pflanzen im Mannschaftsbus drin. Also jetzt vielleicht nicht im Strafraum, aber es gibt Handball-Bundesligisten, wo du sozusagen dann so eine, boah, ich bin Botanik, bin ich draus, Männer, ne? Aber es ist dann so eine Yucca-Palme oder so neben dem Kuchenteller, der immer da irgendwo in der Busmitte drin steht oder so.
Für die Sauerstoffzufuhr oder was?
Genau. Und dann hast du so, also ich glaube, es gibt durchaus auch Fußballmannschaften, die so einen grünen Daumen haben.
Und ja, also ich hätte es begrüßt, wenn Barış Artık mit der Yucca-Palme aufs Spielfeld gelaufen wäre und die erstmal Revier markieren, hier schön im Mittelpunkt, mit Mittelkreis stellen.
Ja, irgendwie so maskottchenmäßig. Ich meine, das machen ja auch die Bayern irgendwie im Supercup oder so, haben da wieder ihren Kakadu ausgegraben. Also ich glaube, so maskottchenmäßig, das ist ja auch, glaube ich, erlaubt. Also die Mannschaften können ja machen, was sie wollen.
Naja, und offensichtlich war der Ausflug zum Baumarkt, hat zumindest dazu geführt, dass die Magdeburger einen kühlen Kopf behalten haben, weil sie haben in Saarbrücken, durch Neuzugang Rajan Grieb, der wirklich zwei tolle Tore gemacht hat, muss ich sagen, haben sie da am Freitag erstmal ein Ausrufezeichen gesetzt.
Muss man sagen, also Saarbrücken ist ja auch wirklich keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich überlegt, was die vor 2 Jahren im Pokal abgezogen haben, die Bayern rausgeschmissen, bis ins Halbfinale durchgegangen. Das war sicherlich nicht das Traumlos des 1. FC Magdeburgs und dann da am Ende so aufzutreten und so souverän durchzugehen, das zeugt von Qualität, muss man einfach so sagen. Jungs, und dann gibt es natürlich gestern noch ein Spiel, über das wir ausführlich sprechen müssen in allem oder rund um alles, was da passiert ist, nämlich Lok Leipzig gegen Schalke. Der 1. FC Lok hat Schalke am Rande der Niederlage 0:0 nach 90 Minuten. In der Verlängerung trifft Lasme zum 1:0 Endstand. für S04. Lok ist ausgeschieden. Gregor, wir beide waren da. Ich habe Interviews gemacht, du warst oben auf der Tribüne. Bevor wir über das sprechen, was letztlich die Schlagzeilen bestimmt hat, nämlich diesen Rassismus-Eklat rund um diese widerliche Beleidigung gegen Christopher Antwi Adjei, lass uns zunächst einmal sportlich und atmosphärisch sprechen, weil zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, hätte es diesen Vorfall nicht gegeben, wäre es ein wirklich richtig geiler Pokalnachmittag in Probstheider gewesen.
Ja, also es ist ja so ein Spiel, wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, was einfach so viele Geschichten drumherum einfach noch hatten, also beziehungsweise eine Begegnung. Also die Lok-Fans haben das ja, was wir diesen Pokaltitel 1937, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, den haben sie in ihrer Choreo einmal aufgegriffen und über die
ganze... Schrägerweise 36, aber das Finale am 3. Januar 37.
Genau, das haben sie in der Choreo einmal in der ganzen Kurve aufleben lassen mit so einem coolen Bild von der Anzeigetafel und dann noch so blaue Fahnen und so. Und vor genau 30 Jahren, 1995, gab es diese Begegnung auch schon mal. Da hat der VfB Leipzig gegen Schalke gespielt, in Probstheider tatsächlich. Und Schalke hat auch 1-0 gewonnen und das Tor damals gemacht hat Juri Mulder. Und dann könnt ihr dreimal raten, wer auf einmal, ich gucke mich so um auf der Pressetribüne, musste irgendwie da noch einen Platz suchen, weil alles rappelvoll war, wie man sich vorstellen kann. Guck so nach links, dann, wer steht da? Jens Jeremies. Nein, aber da stand Juri Mulder auf einmal neben mir, der offensichtlich sich das hat nicht nehmen lassen, zu diesem Spiel auch zu kommen. Und ja, also atmosphärisch war das schon top. Also das war alles irgendwie alles bereitet für einen tollen Pokaltag. Und Alex, du bist am Spielfeldrand auf und ab getigert. Wir haben uns vorher kurz gesehen auf der Tribüne, einmal kurz Hallo gesagt, aber es war auch irgendwie so viel los. Man musste dann doch musste direkt wieder weiter. Es war wirklich rappelvoll und alle waren, glaube ich, auch sehr hyped.
Ja, absolut. Und also das Problem in diesem Stadion, so schön es auch ist, die Wege sind einfach unfassbar weit zu den Kommentatorenplätzen, wieder durch den Spielertunnel. Da ist dann immer ein bisschen was los im Vorfeld, aber ich habe es ähnlich wahrgenommen. Also Juri Mulder habe ich auch gesehen, der lief da rum, der hatte am Tag vorher, haben die noch einen Fanabend gemacht mit 50 Schalke-Fans aus Sachsen, die sich da alle die alten Geschichten haben erzählen lassen vom S04. Und an dem Tag, ja, die Choreo von Lok, einfach mega geil, der Gästeblock rappelvoll mit 2000 Leuten aus Gelsenkirchen, die Atmosphäre richtig, richtig cool und das Spiel ja auch, muss man sagen. Also es sind zwar keine Tore gefallen, aber das war, auch wenn Schalke schon die Kontrolle hatte über weite Phasen des Spiels, war es ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Also Lok Leipzig gerade vor der Halbzeitpause hatten die ja 3-4 Hochkaräter. Das war wirklich krass, wie sie Schalke da unter Druck gesetzt haben. Und am Ende ist es so, wie es immer ist im Fußball und was sie bei Lok auch vorher wussten, wenn wir hier was gewinnen wollen, dann müssen wir unsere Chancen nutzen. Und genau das haben sie halt in dieser Phase nicht getan.
Ja, Miro Music hätte, glaube ich, in der Verlängerung hat er überlegt, ob er Juri Mulder nochmal einwechselt, ne? Das wäre zumindest der Garant für einen 1-0-Sieg gewesen. Haben sie dann auch so geschafft, naja.
Ja, leider unterm Strich dann trotzdem immer wieder so krass, ne, dass diese Qualität sich halt dann häufig dann doch am Ende irgendwie durchsetzt, ne? Also das ist kein Wunder, aber ich habe das irgendwie in dieser Pokalrunde so gefühlt wahrgenommen, dass das in so vielen Spielen, auch die Kölner zum Beispiel, ne, die drehen das Spiel in 90+1 und 90+6 oder so und bringt dann nochmal dem Pokaltod irgendwie von der Klippe kurz vor Ende. Du hast den HSV gegen Pirmasens, der wie auch immer wieder HSV-Dinge macht, bereits schon vor Saisonstart, bevor die Bundesliga überhaupt losgeht, dann halt sagt, okay, dann halt schon im Pokal mal ein bisschen rumstolpern. Das war in so vielen Spielen irgendwie der Fall, aber es ist dann halt Bochum dann...
Bochum beim BFC ja auch.
Ja, das gleiche Thema, davor, ne?
Ja, muss man sagen, am Ende relativ wenige echte Überraschungen. Lok hat sie ganz knapp verpasst und wie schon angekündigt, müssen wir natürlich über den Elefanten im Raum auch sprechen. Rund um die 13. Minute, glaube ich, war es, gab es eine zweiminütige Spielunterbrechung, weil Christopher Antwi Adjei, Spieler von Schalke 04, vor der Haupttribüne bei Lok Leipzig bei einem Einwurf rassistisch beleidigt worden ist. Er selbst hat gesagt, es war eine Einzelperson, die wirklich widerlichstes Zeug gesagt hat und ihm da zugerufen hat. Und am Ende war das der Vorfall, der letztlich die Schlagzeilen bestimmt hat. Gregor, wie hast du das Ganze erlebt gestern im Stadion?
Naja, es war eine komische Situation, ehrlich gesagt, weil man am Anfang, als er stand beim Einwurf, wollte den Einwurf ja ausführen und hat dann das unterbrochen. Und ich glaube, so ein Großteil wussten nicht so richtig, was da los war. Ich konnte mir relativ schnell denken, dass das so eine Nummer ist, weil das in einem Ort war, in diesem Stadion, sage ich mal so, wo Leute auf der Tribüne stehen, die ab und zu mal, oder sagen wir mal so, das ist eine Ecke, aus der ab und zu mal Schlagzeilen kommen in die negative Richtung. Also wir erinnern uns, vor 2 Jahren gab es mal so einen Böllerwurf beim Spiel gegen Frankfurt, der kam auch aus dieser Ecke, und als dann dieser, als Antwi Ajay den Ball wieder runtergenommen.
Kannst du mal noch eben hinzufügen, was du schon sagst, auch gegen den FSV Zwickau vor einiger Zeit, genau aus dieser Ecke rassistische Beleidigung gegen Kufur. Almedin Chiva, der ehemalige Trainer von Lok, wurde genau aus diesem Block immer wieder aufs Übelste beleidigt. Also das ist tatsächlich die Problemzone im Stadion bei Lok Leipzig, und das haben auch alle ausgemacht. Also im Verein wissen sie es und im Umfeld wissen sie es, dass da diejenigen stehen, wo man sich sicher sein kann, dass mit gewisser Regelmäßigkeit diese Ausfälle kommen.
Also mit diesem Vorwissen war dann, als er den Ball wieder runtergenommen hat vom Einwurf, dachte ich so, also der hat dann, ist ja direkt zum Linienrichter gegangen und hat den angesprochen, und dann dachte ich so, ja, okay, gut, bin mir relativ sicher, was da jetzt vorgefallen ist. Aber ich weiß nicht, ob man das aus dem, ich hatte natürlich auch einen super Blick, ich konnte das sehr gut sehen, ich weiß nicht, ob man das von woanders aus dem Stadion auch so gut sehen konnte. Deswegen war, glaube ich, einfach eine große Unwissenheit da. Vielleicht haben viele Leute auch dann gedacht, er will jetzt jemand das Spiel verzögern. Deswegen gab es halt vielleicht auch ein bisschen Unmut gegen generell. Aber spätestens dann, als es diese Durchsage, also der Schiedsrichter hat ja dann veranlasst, dass es eine Durchsage gibt im ganzen Stadion, die man leider auch nicht so gut verstanden hat. Aber da wurde dann eben gesagt, dass es wohl einen diskriminierenden Ausruf gegeben hätte. Und spätestens danach hätte ich mir gewünscht, dass es keine Pfiffe mehr gibt, wenn dieser Spieler an den Ball kommt. Das war leider nicht der Fall. Es ist wirklich die ganze Zeit gepfiffen worden. Und das fand ich halt einfach ein sehr, sehr unglückliches Zeichen. Ja, also vielleicht gab es auch Leute, die einfach wirklich nur Unmut hatten, weil sie immer noch dachten, der Spieler hat das Spiel verzögert beim Einwurf. Aber trotzdem auch dann, also du hast auch so ein bisschen gemerkt, glaube ich, immer wieder, als Antwi Ajay auf dieser Seite war, hat er auch immer mal wieder zur Tribüne geschaut und so den Kopf geschüttelt und so. Du hast halt einfach gemerkt, er hat sich auch unwohl gefühlt, als er da die weitere Einwürfe ausgeführt hat. Und das war schon dann einfach so eine, naja, das zog sich dann durch das ganze Spiel durch und war einfach ein unschönes Gefühl.
Ja, ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Also ich stand ja unten am Spielfeldrand, und als diese Szene ihren Lauf nahm, bin ich dann dahin gegangen, um nachzufragen bei den Rollstuhlfahrern, die ja genau da sitzen, und bei den Begleitpersonen und beim Security-Personal. Und mir ging es so wie den Vertretern von Lok Leipzig, die sich da auch versucht haben, schlau zu machen. Da hat keiner was gehört von dieser Beleidigung. Nichtsdestotrotz war es dann, genau wie du sagst, dieser Unmut gegenüber Antwi Ajay, der ist, glaube ich, in dieser Zeit entstanden, wo diese Unsicherheit und diese Ungewissheit vorherrschte. Ja. Da kamen schon die ersten Pfiffe gegen ihn. Und ich sehe es genau wie du, wenn dann die Durchsage kommt, wo gesagt wird, das und das ist vorgefallen, dann muss das eigentlich ein Ende haben. Der FC Schalke war richtig sauer und richtig enttäuscht aufgrund dieser Pfiffe. Das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Und am Ende halt wirklich einfach traurig, dass ein so ein Einzeller seine widerliche Ansicht in die Welt kotzt und damit die Schlagzeilen bestimmt am nächsten Tag. Und für Antwi Ajay natürlich ein absoluter Horrortag, wenn du dir sowas anhören musst und dann noch 90 Minuten ausgepfiffen wirst.
Dann muss man sagen, also im Interview danach, ich fand das wirklich grandios, wie der reagiert hat. Der hat natürlich gesagt, es ist furchtbar, ich finde das alles scheiße, aber er meinte dann so, ja, ich nehme das sportlich, das sind halt irgendwie einzelne Leute, ich weiß, dass es nicht das komplette Stadion ist, und ich fand das schon sehr, sehr cool und locker darauf reagiert, dass er erstens das so zu Ende spielt und zweitens dann danach auch noch so ein Statement raushaut, genauso wie von seinem Kapitän, der gesagt hat, ich habe direkt dem Schiedsrichter gesagt, ey, wenn das hier weiter passiert, dann stehen wir hinter unserem Spieler und hören vielleicht auch auf zu spielen. Also genau sowas brauchst du dann auch, die haben ja auch einfach zu dritt, also der Schiri hat mit beiden Kapitänen sehr lange diskutiert, glaube, gut umgegangen auf jeden Fall auf dem Platz mit dieser ganzen Nummer.
Paddy, unsere WhatsApp-Gruppe ist natürlich heiß gelaufen dann gestern nach diesem Vorfall. Was denkst du darüber?
Ja, ist natürlich, also wir sind ja so ein bisschen auch einfach, ne, 3 Kumpels, die sich Montag früh treffen, um über Fußball zu sprechen. Das ist ja auch so die Grundidee einfach, ne? Und ich habe wirklich große Probleme gehabt. Vielleicht bin ich da auch immer ein bisschen zu emotional bei sowas oder ein bisschen zu empathisch in so einem Punkt. Also mir fällt das total schwer, nach wie vor, trotz einer Nacht dazwischen, mich irgendwie auf Fußball zu konzentrieren und jetzt so ein, ja, einfach einen positiven Vibe einzustreuen, ne, in so ein Fußballgespräch, was es sein soll. Und das ging mir gestern extrem nah. Und ich finde es unglaublich schade, mit welcher, leider auch muss man sagen, ihr habt einige Fälle genannt, Regelmäßigkeit, es einige Idioten schaffen, vielleicht auch bewusst, keine Ahnung, diesen altehrwürdigen Verein, der es ja ist, zweifelsohne, mit dieser Historie, gefühlt im Zwei-Monats- oder Quartalsabschnitt immer wieder in so ein negatives Licht zu rücken. Weil natürlich ist das auch klar und man muss drüber sprechen und das ist, man kann nicht häufig genug drüber sprechen über das Thema. Locke hat ja auch dann nochmal einen Post gemacht bei Instagram, hat die Kommentarfelder geschlossen, weil klar war, was dann passiert. Aber du hast natürlich überall wieder in den sozialen Medien auch nur dieses Thema gehabt. So. Und das ging dann sowohl in die Richtung, ja, Thema Ostdeutschland und so weiter und so fort. Und wer will es den Menschen verübeln? Frage ich mich manchmal so, ne? Und das ist wirklich eine Sache, die mir so extrem sauer aufstößt, emotional, weil für mich an Fußball einfach dann nicht mehr zu denken ist an dem Tag. Und auch für diese erste Pokalrunde. Und die ist ja noch nicht vorbei. Also es gibt ja noch einige Spiele heute, über die wir auch noch sprechen wollen und werden das eventuell auch noch nächste Woche tun. Deswegen, ich glaube, dass Rassismus nicht nur in Stadien nichts, sondern generell nichts irgendwo auf dieser Welt verloren hat. Das ist klar. Und du hast es treffend beschrieben als Einzeller. Wenn überhaupt die vorhanden ist, diese eine zum Denken, diese Zelle. Und ja, also mich wühlt es extrem auf, das Thema, weil ich habe wirklich gemerkt, ich habe versucht, mich dann vorzubereiten, wieder zurückzuziehen in den Fußballkosmos in Vorbereitung auf diese Folge und ich habe es einfach nicht geschafft, weil es mich wirklich menschlich einfach so aufgewühlt hat und so geärgert hat, dass wir uns wieder hier hinsetzen und wussten, okay, logisch wird das ein großes Thema in dieser Folge sein. Statt einfach über ein geiles, ihr habt es gesagt, Pokalwochenende zu sprechen, das es eben auch in Propstei da eigentlich ohne diese Nummer gegeben hätte.
Ja, und das große Problem, finde ich, ist, dass Lok Leipzig, was die handelnden Personen angeht, ein Verein ist, der diese Schlagzeilen eigentlich nicht verdient hat. Das muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen, um das Ganze einmal einzuordnen. Ich habe jetzt auch, nachdem das gestern passiert ist und vor unserer heutigen Folge nochmal mit Kollegen gesprochen, die schon viel länger über Lok Leipzig berichten als ich, also schon 15, 20 Jahre, die durch die Bank sagen, was da passiert ist, im positiven Sinne, das ist bemerkenswert. Das ist wirklich außergewöhnlich und der Verein, so wie er heute dasteht, hat mit dem, was da vor 10, 15, 20 Jahren los war, nichts mehr zu tun. Ich bin ja selbst regelmäßig da, alle handelnden Personen durch die Bank. Das sind gute Leute, die sich aufrichtig gerade machen gegen diese Leute, die da im Block neben dem Spielertunnel stehen. Diese Bandenwerbung, kein Bock auf Rassismus, das ist bei Lok Leipzig einfach kein Lippenbekenntnis. Das ist aufrichtige Haltung des Vereins und der handelnden Personen. Die machen mit ihrer U15 jedes Jahr einen Workshop, Antidiskriminierungsarbeit. Die gehen durch die Stadt und legen Stolpersteine, nachdem sie sich mit ehemaligen jüdischen Mitgliedern des Vereins beschäftigt haben. Also die nehmen das ernst, dieses Engagement. Und sie haben richtig viel bewegt in den letzten 10, 15 Jahren. Das muss man definitiv festhalten, so widerlich das gestern auch war. Entspricht das nicht ansatzweise dem, was der Verein an sich verkörpert? Und sie haben halt das große Problem, dass da nach wie vor eine Klientel im Stadion unterwegs ist, die kleiner wird, aber die immer noch da ist und bei der es vielleicht auch noch mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern wird, bis sie, wenn überhaupt, raus ist aus dem Stadion. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil der Verein diese Schlagzeilen, die immer wieder kommen, genau wie du sagst, Paddy, eigentlich nicht verdient hat, weil sie wirklich viel dafür tun, dass es sie nicht mehr gibt.
Es gab ja auch noch, um das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, auch bei dem Spiel RSV Stahnsdorf gegen Kaiserslautern auch so ein Vorfall, wo ein Kaiserslautern-Spieler wohl beim Aufwärmen auch rassistisch beleidigt wurde. Da wurde der Täter direkt ausfindig gemacht, weil Leute, die drumherum standen, ja, gesagt haben, wer das war. Ich glaube, das ist dann einfach auch ein Zeichen, was man eben... oder ja, das ist dann ein Umstand, den man einfach dann auch direkt raustragen muss und sagen muss, ey, wir ziehen sofort Konsequenzen, wir gehen damit hart um und hart ins Gericht. Und auch, ja, weiß ich nicht, diese Leute da in Leipzig, die sowas dann rufen und meinen, irgendwie, das ist normal, irgendwie so ewig gestrige Also ich habe mehrmals den Kommentar gelesen bei Instagram, Rassismus in 2025 und dann dieses Clown-Emoji. Und ehrlich gesagt, ist das genauso meine Meinung. Also rafft mal, wo wir leben, in welchem Zeitalter und irgendwie, dass der Fußball irgendwie alle mitnimmt. Und deswegen gehen wir auch dahin. Deswegen einfach ein beschissener Vorfall, der wirklich alles überschattet, was der Ostfußball wieder Cooles hervorgebracht hat auch. Naja.
Ja, ein Einzelner, der diesen ganzen Tag in gewisser Weise in den Dreck zieht, muss man einfach so sagen. Man kann nur hoffen, dass genau das eintritt, was Jochen Seitz dann anschließend am Mikrofon gefordert hat, nämlich, dass er ausfindig gemacht wird und mit einem mindestens mal mehrjährigen Stadionverbot belegt wird. Jungs, ich würde sagen, wir werden wieder sportlich und sprechen über das, was heute noch bevorsteht im DFB-Pokal. Wir zeichnen auf Montagmorgen, heute Abend Dynamo Dresden gefordert gegen Mainz 05. Paddy unter nicht ganz einfachen Voraussetzungen. Christoph da Ferner hat sich schwerer verletzt, offensichtlich die Hand gebrochen, wird mehrere Wochen ausfallen. Das tut Dynamo nicht nur heute, sondern auch in der zweiten Liga richtig weh. Vincent Vermey neu verpflichtet und ganz offensichtlich heute dann sofort in der Pflicht.
Also davon ist stark auszugehen. Ich glaube jetzt nicht, dass Thomas Stamm mit Kutsche vorne in der Sturmspitze startet, heute im Pokal, auch wenn es eine romantische Linie natürlich hätte. Nee, also das wird höchstwahrscheinlich Vincent Vermey machen in der Offensive. Ja, Duffy erstmal natürlich super unglücklich. Ne? Also ich bin kein Arzt, um Gottes Willen. Mein Eindruck ist immer, wenn ein Handbruch relativ unkompliziert ist, dann bekommt man so eine Philipp-Lahm-Schiene und kann so ein Ding wie gegen Costa Rica 2-6 einfach mal ins Angel legen, trotzdem drei Tage später. Es scheint sich also irgendwie da so ein bisschen komplizierterer Bruch eingeschlichen zu haben. Bei der Ferner wurde im Training zugezogen. Und wenn du halt mehrere Wochen auf deinen höchstwahrscheinlichen, wie gesagt, du sagtest, ne, sind zwei Spiele erst gespielt, aber es wäre nicht verwunderlich, wenn zum Saisonende Christoph da Ferner der Top-Torschütze ist, eventuell auch mit Abstand bei Dynamo Dresden, wenn du den direkt verlierst für die Liga, was vielleicht aus Dresdner Sicht erstmal noch wichtiger ist als der DFB-Pokal, aber natürlich auch für heute Abend zum Aufnahmestand. Super unglücklich, super ärgerlich. Vincent Vermey und Duffy kennen sich gut. Die haben bei Freiburg 2 einige Zeiten zusammengearbeitet, wie eigentlich Dynamo Dresden in Summe mit Thomas Stamm.
Ich wollte gerade sagen,
Freiburg 2 komplett zusammengearbeitet hat.
Wer hat nicht unter Stamm in Freiburg gespielt? Also.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Einzige, was ewig da ist, ist der Hausmeister in Dresden. Aber deswegen, die kennen sich auch gut. Und auch in Düsseldorf haben die ja einige Monate zusammen verbracht in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hatten auch mal die Idee, da tatsächlich zusammenzuspielen als Doppelspitze. Also die haben wirklich eine gute Chemie. Das wird dir heute Abend natürlich wenig bringen. Ja, und jetzt ist es aber interessant, ne? Vincent Vermey wechselt von einem Zweitliga-Konkurrenten sozusagen von der Fortuna zur SGD und muss es heute Abend direkt liefern. So, mein Grundgefühl, das ist jetzt nur ein Grundgefühl für das Spiel heute Abend, hat sich da nur marginalst verschoben. Ich glaube, dass es nur ein paar Prozente Unterschied sind. Generell gegen Mainz wird keiner am Ende sauer sein, wenn du ausscheidest, wenn es ein Spiel ist, was normal läuft. Auf der anderen Seite ist es ein Gegner, klar, wo du dir vor allem auch ein bisschen was für zwischen die Ohren wieder mitnehmen kannst für die weitere Saison, für die Spiele gegen Bielefeld und Schalke, wenn es um Selbstvertrauen geht und Co. Da wurde jetzt versucht, ein bisschen was zu machen. Auch defensive, offensive Abläufe wurden da jetzt gegen Hertha BSC 2 eintrainiert nochmal. Letzte Woche, da gab es ein Testspiel, hat man 3-0 gewonnen. Luca Herrmann hat getroffen doppelt und Stefan Kutschke. Mal schauen, wie es heute aussieht, weil eben vor allem die Defensive Thema war. Das heißt, man versucht schon aggressiv und aktiv was zu machen, so im Bereich Confidence und Co. Heute Abend ist es für mich so ein ganz normales 60-40-Spiel mit 60% pro Bundesligist, mit dem Wissen, was der Hexenkessel in Dresden leisten kann, mit dem Wissen, auch was Dynamo Dresden leisten kann. So, ne, das ist, wie gesagt, fußballerisch, gerade mit Ball, alles andere als schlecht gewesen, die letzten zwei Spiele. Mit der Ferner, mit dem Ausfall jetzt, super schwer einzuschätzen. Wie siehst du es, Küppi?
Na, sie müssen in jedem Fall anders und besser und konsequenter verteidigen, als sie es an den ersten Spieltagen der zweiten Liga in der Saison gemacht haben. Das ist völlig klar, sonst kann es nichts werden gegen einen Bundesligisten. Und natürlich ist auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung berechtigt, dass Mainz vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf schon in Trondheim ist.
Ja, Donnerstag, ne?
Genau. Donnerstag Conference League, Qualifikation, Mainz will nach Europa, muss nach Trondheim. Und also, dass da so ein paar Prozente fehlen, weil sie sagen, hier ist zweite Liga, das machen wir schon irgendwie. Und dann wollen wir aber uns für den Europapokal qualifizieren. Die Hoffnung, die ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt. Muss man sich dann mal angucken.
Aber jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Ganz
kurz, geile Reise für die Mainzer, oder? Von Mainz über Dresden nach Trondheim, boah, würde ich aber auch mitnehmen. Ey, schön zwei Wochen Urlaub machen und dann ein paar Paletten einpacken.
Also wenn du Profi bist, dann buchst du dir den Flug ab Prag und machst erst mal eine Nacht in Prag.
Wollte gerade sagen, dann machst du Prag vorher im Duplex. So, das ist was für die 10. Podcast-Folge. Die können wir vielleicht mal zusammen in Prag aufnehmen.
Im Osten geht die Sonne auf Tour. Wir müssen wirklich mal nachgucken, ob die wirklich im Osten aufgeht.
Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Vielleicht, Gregor, erst mal du, diese ganze Thematik im Vorfeld. Das hat ja einige Diskussionen gegeben, aufgrund auch des angesetzten Spielplans, ne, der Mainzer und eben auch jetzt Montag DFB-Pokal wegen dem Dresdner Stadtfest an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir bei aller Nachvollziehbarkeit für den Mainzer Protest, das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich kann das komplett nachvollziehen, ich verstehe das, dass man da versucht, irgendwas zu drehen und zu deichseln. Es war mir ab einer gewissen Stelle, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Rumgejammer aus Mainz, weil ja, du spielst in 14 Tagen 5 Spiele. Und jeder Dresdner kann sagen, wir haben zu Corona-Zeiten 7 in 19 gespielt, spielen müssen. Und da hat kein Haar nachgekräht nach Wettbewerbsverzerrung und Co. Das war auch allen komplett egal. Egal auf welcher Entscheiderebene. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt irgendwann das nicht mehr für ganz voll genommen aus Mainz, die Proteste und Co., muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es einerseits nachvollziehen kann, dass man das mal anspricht, das Thema, und alles versucht, aber sich dann in Teilen so eklatant darüber zu beschweren, fand ich ein bisschen drüber.
Also ich muss ganz kurz, Gregor, reinschmeißen, ich kann es tatsächlich schon nachvollziehen. Also ein Verein, der Deutschland auf europäischer Ebene repräsentieren kann und sich dafür aber noch qualifizieren muss, auf einen Montag zu setzen, wenn das ganze DFB-Pokalwochenende dafür frei ist, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt und dem FSV Mainz da so völlig unnötig für dieses wichtige Spiel in Trondheim solche Steine in den Weg legt.
Also wie gesagt, nachvollziehen kann ich es auch. Darum geht es nicht. Ne? Also ich kann es aus der Perspektive Mainz komplett nachvollziehen, alles zu versuchen. Mir war es am Ende ein bisschen zu viel Gejammer und Gemäkel und das meine ich damit. Das war mir am Ende so ein bisschen too much, wo ich mir gedacht habe, sag mal, andersrum hat es auch keinen, wie gesagt, interessiert. So, und das war so ein bisschen das Thema, was ich damit hatte.
Naja, am Ende ist ja die Frage, wenn sie sich qualifizieren, dann werden sie ja noch ein paar Wochen haben, wo das wahrscheinlich ähnlich ist. Also vielleicht, wo nicht 3 Tage dazwischen sind, aber maximal irgendwie so 4. Von daher können sie sich schon mal dran gewöhnen. Ich verstehe es auch nicht, warum man das so ansetzt tatsächlich. Also wie du sagst, Küppi, du hast irgendwie 4 Spieltermine und legst das irgendwie auf den schlechtmöglichsten. Aber,
na gut, ja. Ich muss sagen, das ist halt eine Stadtentscheidung. Ne? Also das ist halt nun mal eine Entscheidung der Stadt Dresden gewesen. Das wurde ja auch offiziell überall kommuniziert und das hat der DFB meines Erachtens nach auch so verlauten lassen, dass die Stadt Dresden gesagt hat, aufgrund des Canalettos, des Stadtfestes, gibt es massive Sicherheitsbedenken. Okay. Auch da gab es genügend Diskussionen, auch im Dynamo-Fanspektrum, die gesagt haben, wir haben schon 12.000 DFB-Pokalspiele gespielt an einem Stadtfestwochenende, war auch nie ein Problem. Und Mainz gegen Dresden ist jetzt nicht so verfeindet, auch von den Fanszenen her. Es kommen 1.600 mit. Das hätte bestimmt alles funktioniert, da bin ich davon überzeugt. Es gibt auch andere Spiele beispielsweise, die für Diskussionen gesorgt haben, wie Norderstedt gegen St. Pauli, ja, die 10 Minuten getrennt voneinander liegen. Warum können die nicht Montagabend spielen? Ne, also das ist ja auch so ein Thema. Da ist, glaube ich, so viel Bürokratie mit dabei und DFB und Stadt Dresden und allgemein, also Polizei und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es ja in dem Fall wirklich auch dann eher die Sicherheitsbehörde, die Entscheidung getroffen hat und nicht der Deutsche Fußballbund.
Also in jedem Fall Dynamo heute Abend noch gefordert. Jungs, lasst uns gemeinsam auf die Regionalliga gucken. Die hat jetzt zwar am Wochenende nicht gespielt im Nordosten, aber vergangene Woche gab es am Mittwoch noch ein richtig geiles Spiel in der Regionalliga Nordost. Der Chemnitzer FC hat Chemie Leipzig empfangen und Chemnitz wurde für einen Tag Jonas-Marx-Stadt. der gleich das entscheidende Tor gemacht hat zum 1:0 Endstand. Gregor, du warst mit dabei im Stadion und die Atmosphäre war tatsächlich außergewöhnlich.
Ja, ich habe mich Mittwoch aufgemacht auf meine Podcast-Montage und habe gesagt, komm, ich guck mir das schon mal an da. Und muss sagen, ich glaube, das war das heißeste Fußballspiel, bei dem ich je war. Also es war wirklich so warm. Es waren ja irgendwie letzte Woche 35 Grad, auch abends um 20.30 Uhr noch. Das war wirklich eine richtige Sauna da. Aber trotzdem auch, also, und da haben wir es wieder, Regionalliga Nordost. Du hast ein Spiel am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Es kommen über 8.000 Leute. Es kommen über 1.600 aus Leipzig mit. Es ist eine Atmosphäre. Da war wirklich eine Stimmung, der absolute Hammer, wo ich so denke, so ja, das ist, deswegen mag ich das so.
Die Choreo war auch unfassbar geil.
Es gab eine Choreo, genau, es gab eine Choreo
dazu. Diablos Leutsch,
ja, dieser 25 Jahre. Und ja, sportlich gesehen natürlich für Chemie einfach wahnsinnig, wahnsinnig bitter, weil ich würde sagen, die hätten mindestens einen Punkt verdient, da mitzunehmen. Haben wirklich auch die zweite Halbzeit dominiert, waren dann wirklich sehr, sehr unglücklich teilweise in den Abschlüssen. Und kriegen dann dieses Gegentor, was von dem Abstoß, ehrlich gesagt, von dem eigenen Abstoß, davon geht's aus. Der kommt wirklich postwendend zurück. Und der Torwart leider, Luca Böckemann, sieht auch nicht so gut aus. War leider an Greifswald, hat er schon ein, zwei Aktionen gehabt, die, ja, wo ich mir so denke, vielleicht fehlt da noch so ein bisschen die Erfahrung. Ist auch ein junger Kerl. Und dann kriegst du halt einfach da kurz vor Schluss dieses 1-0 und bist jetzt mit 0 Punkten aus 3 Spielen und übrigens auch 0 geschossenen Toren. Glaube ich, in der Krise.
Das muss man so sagen. Also kannst du gerne nochmal im Detail einschätzen. Der Umbruch war ja immens bei Chemie, 13 neue. Und was du sagst, Böggemann im Tor, das war natürlich ein Tor, das auch auf seine Kappe geht. Du hattest mit Bellot jahrelang einen im Kasten stehen, der extrem erfahren war und der solche Dinger dann halt mal rausgeholt hat und am Ende den Punkt festgehalten hat. Und genau wie du sagst, die Bilanz nach 3 Spielen ist katastrophal. 0 Punkte, 0 Tore. 6 Gegentore schon und jetzt hast du mit Babelsberg am kommenden Wochenende den direkten Tabellennachbar. Wie groß ist die Angst in Leutsch, dass es wieder so eine Saison gibt wie im letzten Jahr, in der man wirklich bis zum Ende zittern muss?
Ich weiß es noch nicht 100%. Also ich muss sagen, die ersten 2 Spiele war ich spielerisch wirklich, dachte ich, oh, das wird wirklich richtig hart. So, das hat sich ein bisschen fortgesetzt in der ersten Halbzeit gegen Chemnitz, also rein vom Spielaufbau, da dachte ich, oh, was ist denn da los? Also da wusste wirklich niemand was, hatte niemand eine Idee und wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Und war dann aber sehr überrascht in der zweiten Halbzeit, die sie wirklich dominiert haben. Dann war der Najombe, der auch neu dabei ist, der hat wirklich einen super Auftritt gemacht. Die haben den Robert Friedrich geholt aus Halle, der vorne drin war, glaube ich, auch irgendwie eine ganz gute Alternative ist für Stanley Ratifo. Und wenn du ein bisschen mehr Spielglück hast, und ich glaube, das kommt vielleicht auch irgendwann, dann kriegst du es vielleicht hin, ein bisschen stabiler aufzutreten. Du hast immer diesen Wahnsinns-Support im Rücken. Also ich mal da noch nicht alles schwarz, wenn ich mir diese zweite Hälfte anschaue, von Chemie bis auf dieses Gegentor. Deswegen lass uns mal noch dem Ganzen mal noch so 3 bis 4 Spieltage Zeit geben und vielleicht auch Adrian Alipur sich noch mal ein bisschen mit dieser Truppe auseinandersetzen und die besser aufeinander einstellen und dann sprechen wir noch mal drüber.
Ja, der ist natürlich auch unter Druck, weil seine Bilanz in Leipzig bislang alles andere als rosig ist und auch jetzt, wo er die Sommerpause hatte, um dieses neue Team zu formen, läuft es gerade zu Beginn noch nicht. Auf der anderen Seite der Chemnitzer FC. Erstmal vielen herzlichen Dank an CFC-Fan Philipp. Der hat uns nämlich schöne Grüße geschickt.
Oh ja.
Mit Fotos. Im Osten geht die Sonne auf. Haben wir uns sehr gefreut aus dem Stadion an der Gellertstraße. Cooles Ding. Danke dafür. Für euch alle natürlich an dieser Stelle der Hinweis. Schreibt uns gerne. Kontaktiert uns auf Instagram, aktiviert die Glocke, lasst uns 5 Sterne da, ihr kennt das Spielchen.
Er hatte irgendwie aber ganz kurz nochmal, er hatte so ein kleines Banner oder so, oder was war, oder war das ein Handtuch oder er hat irgendwas in die Luft gehalten?
Wir können es ja gerne für uns als Choreo deklarieren, als erste im Osten geht die Sonne auf Podcast-Choreografie der Podcast-Geschichte. Total cool, also da haben wir uns wirklich sehr gefreut und auch da nochmal an Küppi angeschlossen, ne? ballert uns zu mit euren Wochenenden, wenn euer Nachbar eigentlich im richtigen Leben Fleischerei-Fachverkäufer im kleinen Dorfderby da 9 Buden macht oder so am Wochenende und ihr sagt hier, über den muss mal gesprochen werden, weil das ist der, der die Basis trägt im deutschen Fußball, dann die ganzen Geschichten, die ganzen Fotos, die ganzen Videos gerne her.
Selbst wenn das nur ein Stück Stoff ist, wo drauf steht, im Osten geht die Sonne auf. Wir nehmen alles.
Wir nehmen alles. Erstmal nehmen wir nochmal alles.
Absolut. Absolut. Paddy, mal ganz kurz deine Einschätzung zum Chemnitzer FC. Gab ja einige, die gesagt haben, der CFC könnte durchaus auch ein Wort mitsprechen. Und ich sag mal, emotional war das in jedem Fall ein Booster, wenn da so ein junger Kerl, Jonas Marx, Neuzugang, direkt mal auf den Zaun gebeten wird vor der Südtribüne, weil er halt dieses entscheidende Tor gemacht hat.
Ja, und du hast es im Gesicht gesehen, ne? Also, er hat es gelebt. Er hat es auch gefühlt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du eben nicht nur die jungen Jungs hast, sondern eben auch diejenigen, die das halt wirklich auch fühlen. Und die wissen, was dieser Verein für die Stadt bedeutet. Und dass dieser Verein natürlich auch Strukturen hat, die eigentlich für Höheres geschaffen sind, das ist auch klar. Jetzt war der Saisonstart jetzt nicht die allererste Kategorie, das ist schon klar. Jetzt bist du aber mit einem emotional wichtigen Sieg sozusagen erstmal drin. Mit einem 1:0. Und ja, also wir haben jetzt den dritten Spieltag erlebt, ne? Das ist auch Fakt. Und ich glaube auch, dass Duda, was ich bei ihm so sehr mag, an der Seitenlinie ist, diese ruhige Art in der Kommunikation, aber eben dieses anzündende Momentum, wenn es eben dann wirklich um Fußball geht. Und ich glaube, das ist für so einen emotionalen auch Standort wie Chemnitz wirklich ein guter Trainer. So vom Typus her fand ich persönlich, dass er dem vorherigen mit Tiffert relativ ähnlich ist. Muss ich sagen. Und ich glaube aber, dass es wirklich für den Standort Chemnitz einfach eine gute Charakterwahl einfach ist, weil du auch jemanden brauchst, der eben mal in den entscheidenden Phasen nicht nur drauf einprügelt oder eben mitprügelt sozusagen. Das kommt dann schon von ringsrum an der Gellertstraße alles automatisch reingetragen. Sondern jemanden, der eben auch diese Ruhe und diese Zeit erbittet. Ich kann mir es trotzdem für die Saison jetzt noch nicht vorstellen, dass es sozusagen ein Wurf wird, der ein bisschen weiter nach oben geht, weil dafür stehen andere Vereine oben, die ich als viel weiter sehe aktuell schon.
Und über die sprechen wir jetzt mit unserem Ausblick aufs Topspiel kommende Woche. Rot-Weiß Erfurt spielt gegen den Halleschen FC. Die einzigen beiden, die bislang alles gewonnen haben. Erfurt die beste Offensive mit 8 Toren, Halle mit erst einem Gegentor, keiner hat weniger kassiert. Gregor, wie schätzt du das Ganze ein? RWE natürlich, wir haben letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, diese Platzverweise Wolf und Abouakchi gesperrt. Rot-Weiß, Fabian Gerber muss zum ersten Mal die Startelf verändern. Wie schätzt du das ein?
Na, ich glaube jetzt der erste richtige Gradmesser, ne? Sind wirklich beide gut in die Saison gestartet, waren auch spielerisch, zumindest in Erfurt habe ich das, fand ich schon am ersten Spieltag, doch in Ansätzen gesehen, dass die richtig was auf dem Kasten haben, die Jungs. Beim HFC hat das, glaube ich, so ein bisschen gedauert. Haben sich aber auch irgendwie eingegroovt. Ich bin richtig gespannt. Also ein geiles Gipfeltreffen jetzt. Jetzt kommt es wirklich mal drauf an. Ich muss noch ganz kurz sagen, Paddy hat hier schon wieder so eine Brücke gebaut, ne? Also so eine moderative Brücke. Ganz gut, dass du heute Abend nach Dresden fährst. Da kannst du ja mit dem Brückenbauern kannst du ja fortsetzen.
Ja, boah, ich glaube, das schaffe nicht mal ich. Ja.
Ja, Brückenbauer Fritsche, Rot-Weiß in jedem Fall sehr interessant. Ich fand es wirklich spannend, was Franz Gerber unter der Woche gesagt hat. Der hat natürlich, ist ja logisch, versucht so ein bisschen die Erwartungshaltung zu dämpfen. Hat gesagt, unsere Mannschaft, die ist noch nicht gefestigt genug, um dauerhaft vorne mitzuspielen. Und hat als Beispiel dafür die Partie beim BFC Dynamo angeführt, wo sie phasenweise dann ein bisschen zu anfällig waren. Und ich denke mir aber, hoppla, wenn Rot-Weiß Erfurt jetzt einen Auswärtssieg in Hohenschönhausen anführen muss, als Beispiel dafür, dass die Mannschaft noch nicht gefestigt ist, dann haben wir, glaube ich, einen glasklaren Aufstiegskandidaten da stehen.
Ja, ja.
Ich sag mal so, das ist natürlich auch jetzt alles ein bisschen obsolet, wenn sich deine eigenen Spieler vor die TV-Kamera stellen und sagen, jetzt geht's halt auch, ne?
Absolut. 5 Gegentore schon, daran müssen sie arbeiten. Wir sind in jedem Fall gespannt, wie das dann nächste Woche aussieht. Ja, jetzt haben wir Rot-Weiß Erfurt thematisiert. Jetzt müssen wir natürlich auch über den Halleschen FC sprechen, der gestern im Pokal ausgeschieden ist gegen den FC Augsburg beim FCA-Trainerdebüt von Sandro Wagner. Allerdings muss man sagen, Paddy, es war ziemlich knapp, sehr unglücklich für den HFC. Im Großen und Ganzen ein guter Auftritt, auf den man aufbauen kann.
Ja, also du verlierst mit 0-2 am Ende, ne? Und ich glaube, das war eine der Partien mit der größten Diskrepanz zwischen zwei Mannschaften, was die Ligenzugehörigkeit angeht. Du hast halt Bundesligist gegen Regionalligist. Dafür ist es vom Ergebnis erstmal eine total stabile Leistung, weil diese ganzen Grundfaktoren einfach auch gepasst haben. Das ist klar. Also du hast natürlich vom Fanmarsch bis hin zu der Druck dann dem Druck von der Tribüne dann reingetragen auf den Rasen, der die Jungs richtig angezündet hat auf HFC-Seite. Das ist erstmal klar, dass das da sein muss. Und dann hat mir vor allem die erste Hälfte extrem gut gefallen. Also klar, du hast natürlich am Anfang erstmal so eine Phase, die du irgendwie überstehen musst. Das ist klar, wenn der Bundesligist dann anfängt loszurollen, das irgendwie sofort irgendwie, also im Keim ersticken möchte, hat man das Gefühl, dass man direkt so die Fans erstmal irgendwie ja, leise stellt. Und dann hast du die überstanden und hast dann selber auch einige Tormöglichkeiten. Und das haben wir ja einige Male heute schon besprochen. Das ist halt einfach so, du musst halt einfach, wenn du irgendwie so ein Wunder schaffen möchtest, die musst du halt einfach machen. So, aber in die Halbzeit gehst du halt rein mit einem 0-0 und dann war es am Ende, ja, es ist dieses typische, dieses abgezockte einfach dann von dem Bundesligisten, das sind dann die wenigen Chancen, die machen sie halt, Halle macht sie halt nicht. Und dann, klar, hast du nochmal irgendwas versucht hinten raus, irgendwie was zu bewegen. Das ist dann aber einfach auch von Augsburger Seite halt wirklich, ja, einfach wirklich super, super routiniert verteidigt im Endeffekt. Aber ich finde auch, also wie du sagst, Küppi, keine Ahnung, du spielst als Viertligist gegen einen Bundesligisten eine sehr, sehr gute Rolle in der ersten Hälfte, fast ebenbürtig, auch vom Torchancenverhältnis her. Ich finde wirklich, da kann Halle trotz Pleite sehr, sehr viel mitnehmen fürs Spiel gegen Erfurt. Weiß nicht, Gregor, wie es du siehst.
Ja, ist natürlich immer so ein bisschen bitter, ne, wenn du bei diesem Ligenunterschied irgendwie doch so mithalten kannst und wenn du dann ein Gegentor bekommst, was so eins ist, wie das da passiert ist. Hm. Wo es einfach fraglich ist, ne, ob der Ball nicht vielleicht im Aus ist vorher, ob da vielleicht nicht eine Abseitssituation vorliegt. Und da hat man ja dann auch gemerkt, auf der Trainerbank kochten die Gemüter hoch. Robert Schröder hat eine gelbe Karte bekommen, oder einer seiner Co-Trainer, der Mann mit dem Laptop auf dem Schoß und dem AirPod im rechten Ohr, hat sogar eine rote Karte bekommen. Ist natürlich dann bitter bei solchen Spielen, wenn dann solche Faktoren dazu führen, dass du irgendwie dann da 1-0 in Rückstand gerätst und das Erreichen des Weiterkommens nicht mehr so in greifbarer Nähe ist. Das ist dann einfach so ein kleiner Dämpfer. Aber war natürlich dann schon auch eine wilde Szene da, ne? Also Videobeweis selbst gemacht
auf der Trainerbank. Ja, ist ja tatsächlich so. Also Frage abseits oder nicht, Ball im Aus oder nicht, und in der ersten Runde gibt es halt den Videobeweis nicht, und wenn dann der Videoanalyst kommt und sagt, guck mal hier, lieber Linienrichter, ich hab's doch hier, dann ja, ist das genau, Videobeweis self-made, geht natürlich so nicht.
Nee, geht natürlich so nicht, Gemüter kochen hoch, aber zeigt ja auch nur, wie eng das am Ende war, ne, also ja.
Absolut. In jedem Fall kann der HFC mit der Leistung zufrieden sein und mit breiter Brust ins Spitzenspiel der Regionalliga Nordost gehen. Das Ganze dann am kommenden Samstag ab 14 Uhr live bei Sport im Osten in der Sport im Osten App und im MDR Fernsehen. Jungs, und dann gab es noch eine wirklich schräge Geschichte. Ich habe sie auch nicht so ganz kapiert, ehrlich gesagt, aus der Regionalliga Nordost. Karlsruhe Jena hat sich zur Wehr gesetzt gegen eine Pyrostrafe über 18.400 Euro und hat das getan mit 73 Seiten Einspruch,
die du der Richter KIZA ist Jena.
KIZA ist Jena, genau. KIZA ist Jena. Der Richter hat gesagt, das war ein Sammelsurium unverifizierbarer KI-Halluzinationen. Also eine glatte Ohrfeige für den Verein, der dann wiederum gesagt hat, war alles nur Ironie und wir wollten auf die Absurdität der überbordenden Sportgerichtsbarkeit hinweisen. Alles in allem etwas schräg. Ich weiß nicht, Gregor, wie bei dir ChatGPT halluziniert und was du über diese Geschichte denkst.
Also es ist irgendwie, also offensichtlich sollte das ja wohl auch eine kleine Anspielung auf die Spielplanerstellung sein, weil die wohl auch mit KI vollzogen wurde. Und ich glaube, in Jena war man ein bisschen sauer über diesen Spielplan, weil unter anderem Thüringen-Derby irgendwie am letzten Spieltag was kritisiert wurde. Und dann aber, also wenn das wirklich so gemeint war, dass man deswegen dieses Schreiben auf KI-Basis dahin schickt, um dem Verband so eine kleine Schelle zu geben. Also ja, finde ich spannend, dass man dann wirklich zu solchen Methoden greift.
Ich finde es auch immer so ein bisschen grotesk, ehrlich gesagt, wenn dann jetzt so, also es ist ja nicht so, als ob es erst seit 2 Jahren KI gibt. Also die Spielpläne, die werden schon seit 10 Jahren und Jahrzehnten mit irgendwie einer KI-Software trotzdem auch teilweise mitentwickelt. Und künstliche Intelligenz ist seit 20, 25 Jahren ein Thema. Der einzige Unterschied aktuell ist eben, dass seit 1, 2, 3 Jahren durch OpenAI und Co. auch Otto-Normalkartoffeln wie wir drei zum Beispiel darauf Zugriff haben und uns jetzt damit auch beschäftigen können, um da auch mal irgendwelche Fragen zu stellen und keine Ahnung was. Also es ist ja jetzt kein neues Thema. Und KI liegt schon länger zugrunde bei sämtlichen Software-Erstellungen und Co., wenn es um Spielpläne geht und so weiter und so fort. Ich kann das nachvollziehen, dass man jetzt ein Derby vielleicht nicht am letzten Spieltag haben möchte. Für uns als neutrale Berichterstatter denke ich mir so, ja, safe. Gib mir ein Thüringen-Derby, wo es am besten um alles geht. Einer kann absteigen, der andere kann auch aufsteigen. Also komm, ich nehme es natürlich. Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, die größten Props an der Stelle, finde ich, verdient der Richter für diesen Auswurf von 73 Seiten zusammengeklöppelte Halluzination. Also das finde ich auch, wenn man so Richtern immer so ein bisschen unterstellt, die sind so, keine Ahnung, wie Notare und die gehen zum Lachen alle in den Keller und so, ne, mit ihrem Anwaltsdeutsch da von früh bis spät. Das fand ich cool, dass immer jemand mir das Gegenteil beweist und mal so richtig locker was zurückprügelt. Also das finde ich wirklich, das fand ich klasse an der Aktion. So, zum Rest, boah, weiß ich nicht, das ist wieder vielleicht auch einfach ein bisschen zu heiß gekocht, als es dann letztendlich gegessen wird.
Ich glaube tatsächlich, dass am Ende, zumindest in der öffentlichen Darstellung, war es so, dass Carl Zeiss da nicht als Sieger hervorgegangen ist und dieser offensichtliche ursprüngliche Ansatz, das auf ironische Weise zu kritisieren, der ist, glaube ich, nicht so richtig aufgegangen. Und ich weiß auch nicht, ob man sich als FCC einen Gefallen tut mit solchen Kindergartenspielchen in einer Angelegenheit, wo ja im Hintergrund tatsächlich die Initiative läuft, diese Pyrostrafen, die Vereine immer wieder tragen müssen, in irgendeiner Form zu reformieren oder abzuschaffen. Also schwierig. Jungs, wenn wir über die Regionalliga sprechen, dann müssen wir natürlich wie jede Woche auch kurz über die Aufstiegsregel reden.
Regionalliga Aufstiegsregel Reformrubrik.
Ich würde das mal kurz übernehmen für uns am heutigen Tage. Sehr wichtiger Tag für die Initiative der Regionalliga Reform, weil heute in Frankfurt die Präsidenten der Regional- und Landesverbände im DFB zusammenkommen zu einer Konferenz und natürlich auch diese geplante Arbeitsgruppe Thema sein wird, wo es darum geht, dass eine neue Regionalliga-Form, die Regionalliga-Reform, ausgearbeitet werden soll. Und es geht jetzt darum, ob heute diese Arbeitsgruppe schon beschlossen wird, ob sie dann zeitnah eingesetzt werden kann. Dafür will sich Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, einsetzen. Auch der Westdeutsche Fußballverband hat jetzt gefühlt so halbwegs widerwillig gesagt, wir glauben nicht, dass dafür für die Einsetzung dieser Arbeitsgruppe ein extra DFB-Bundestagsbeschluss benötigt wird. Also ich glaube, die Zeichen stehen ganz gut dafür, dass da heute entscheidende Entwicklungen in Gang gebracht werden können, dass diese Arbeitsgruppe, wo dann Vertreter aus allen Regionalligen und den regionalen Verbänden drin sitzen, um eine neue Regionalliga-Reform auszuarbeiten, dass diese Arbeitsgruppe zeitnah die Arbeit aufnehmen kann. Vielleicht gibt es da schon heute Nachmittag Neuerungen. Wir werden da in jedem Fall dranbleiben und wenn was passiert, dann findet ihr alles dazu in der Sport im Osten App und möglicherweise auch auf allen weiteren Kanälen. Jungs, dann lasst uns noch gemeinsam auf die zweite Liga gucken. Da steht am kommenden Wochenende, Dynamo haben wir gerade schon thematisiert, ein spannendes Spiel an für den ersten FC Magdeburg. Der trifft nämlich auf seinen alten Trainer Christian Tietz. Und ich glaube, Gregor, da ist auf beiden Seiten eine Menge Wehmut mit dabei.
Wir haben auch länger darüber gesprochen, dass Christian Tietz einfach ein Vermächtnis hinterlassen hat in Magdeburg. Und man das durchaus sicherlich begrüßt hätte, wäre er noch länger geblieben. Man hat sich aber durchaus auch lange damit beschäftigt, wen man dazu holt. Markus Fiedler ist da. Jetzt hat man gewonnen letzte Woche in der Liga. Jetzt hat man gewonnen im Pokal. Hannover tatsächlich eigentlich auch mit guten Auftritten in der Liga, jetzt aber in Cottbus so ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was da rauskommt, wenn sie jetzt aufeinandertreffen, der alte Trainer und seine alte Mannschaft.
Und man darf wirklich nicht vergessen, was der in Magdeburg geleistet hat. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der hat den ersten FCM übernommen im Februar 2021. Da waren die Vorletzter der dritten Liga. Da waren die drauf und dran abzuschmieren bis in die Regionalliga. Es lief gar nichts zusammen. Dann kam Christian Tietz, hat die ersten drei Spiele erstmal verloren, unter anderem mit einer 0-4-Klatsche zu Hause gegen Verl. Da dachten alle, okay, es geht dahin, das wird nichts mehr mit Klassenerhalt. Und was dann passiert ist, war einfach nur atemberaubend. Ein Jahr später überwältigender Erfolg mit dem Aufstieg gekrönt und im letzten Jahr fast der Aufstieg in die Bundesliga, also wirklich bemerkenswert, was der da in Magdeburg bewegt hat. Gregor, und wo ich wirklich lachen musste letzte Woche, als wir schon über Christian Tietz gesprochen haben, da hast du immer gesagt, Christian Tietz. Und ich habe diesen Namen so ausgesprochen seit Jahren nicht gehört, weil in Magdeburg wurde immer Wert darauf gelegt, dass er Christian Tietz ausgesprochen wird. Ja. Ich kannte ihn aber vorher aus seiner Hamburger Zeit auch immer nur als Christian Tietz. Und ich könnte mir vorstellen, reine Spekulation, ich weiß es nicht, dass dieses Hamburger T-Shirt damals dafür ausschlaggebend war. Vielleicht erinnert ihr euch, I love Big und dann sein Gesicht. Und dass er dann gesagt hat, nee, das will ich mir nicht weiter anhören, weil in Magdeburg war er dann tatsächlich nur noch Christian Tietz.
Dann hat er gesagt, ich will jetzt, dass man meinen Namen anders ausspricht. Und zwar Christian und nicht mehr Christian.
Oh, ich will dieses T-Shirt haben vor allem. Das ist also,
Gott, ja, mach dich doch mal schlau.
Christian Tietz, okay, ich sage jetzt Christian Tietz. Okay, also wirklich, wirklich gespannt. Vor allem natürlich auch auf den Auftritt in den Kurven. Das ist ja in Hannover dann auch immer ganz geil, wenn dieser komplette Gästeblock einmal getaucht ist in den Farben des Gastvereins.
Ja, also der FCM zu Gast bei Hannover 96 am kommenden Wochenende. Und dann startet natürlich auch die Bundesliga in der nächsten Woche. Also es wird dann das erste Wochenende sein, wo wirklich alle Ligen in Deutschland spielen. RB startet am Freitag mit dem Eröffnungsspiel gegen Bayern München. Ich glaube, für Red Bull eine wirklich wegweisende Saison, weil ich mir vorstellen könnte, dass in Fuschel am See vielleicht noch nicht die Alarmglocken angehen, aber dass man da zumindest in Halb-Acht-Stellung ist. Salzburg hat die Champions-League-Qualifikation verpasst.
Wieder mal, ist ja nichts Besonderes eigentlich, ne, muss man ja sagen. Das ist Salzburg, das ist das Einzige, was an RB Salzburg Tradition hat, ist das Verpassen der Champions League.
Ja, allerdings in diesem Jahr mit dem Zusatz, dass dadurch zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt der Red Bull-Konzern gar nicht in der Champions League vertreten ist. Und völlig klar ist natürlich, dass man bei diesem Getränkekonzern nicht so viel Geld in die Hand genommen hat und mit so viel Kapitalmacht sich in den Fußball eingekauft hat, um am Ende in Österreich Zweiter zu werden und in der Bundesliga um Platz 8 mitzuspielen. Also ich glaube schon, dass Oliver Minzlaff das ganz genau beobachtet, hat er versucht dagegen zu steuern mit Jürgen Klopp. Das ist bislang gar nicht aufgegangen, weil es die erfolgloseste Saison in Leipzig ist seit dem Aufstieg und Jürgen Klopp seinen Einfluss im Hintergrund noch nicht geltend machen kann. Das werden wir in jedem Fall beobachten, wie es da weitergeht. Ohne Šeško, den haben sie verkauft für 85 Millionen. Xavi möglicherweise wird auch noch gehen. Also es wird in jedem Fall schwierig und wichtig für RB Leipzig, wie man sich da präsentiert. Jungs, und dann müssen wir noch über ein Thema sprechen, das wirklich mit einer ganzen Menge Nostalgie versehen ist. Wenn wir nach Köpenick gucken, dann steht die alte Försterei, dieses geile kleine Stadion mit so viel Seele, vor ihrer vermutlich letzten Bundesliga-Saison in der aktuellen Form. Im kommenden Sommer sollen die Bagger anrollen, dann soll die alte Försterei von aktuell 22.000 auf 40.000 ausgebaut werden. Und es sagt, glaube ich, eine Menge über den Charakter eines Vereins aus, wenn diese zusätzlichen Plätze nahezu ausschließlich aus Stehplätzen bestehen.
Ich habe mich so gefreut, wirklich, als diese Meldung kam, wann war das, letztes Jahr oder was, als diese Pläne veröffentlicht wurden. Da gab es ja auch so ein Video, wo das einmal so alles animiert wurde, ne, wo dann die Tribünen quasi so draufgesetzt wurden, es wurde gezeigt, wie der Umbauplan ist. Ich habe mich wirklich so gefreut, erstens, dass dieser Standort erhalten bleibt und zweitens, dass da so viele Stehplätze dazukommen. Deswegen ist es ja auch quasi nur ein halber Abschied von der alten Försterei in ihrer jetzigen Form. Ich glaube, also es gibt doch keine bessere Nachricht, wenn ein Club dir sagt, wir bauen Stadion um und das heißt wirklich, wir bauen es nur um und nicht neu. Also das ist doch wirklich.
Vor allem, jetzt sind es dann 40.000, also jetzt hat Berlin seinen neuen Big City Club, dann, sobald das Ding steht.
Da werden sich aber alle Eisernen mit Händen und Füßen gegen wehren.
Ja, das gibt wieder Post jetzt. Na, ich finde es auch fantastisch. Ich war zweimal, glaube ich, dort insgesamt als Gastfan im Gästeblock. Ich finde die Stimmung, naja, mit Vereinen aus der jetzigen zweiten Bundesliga, die schwarz-gelb tragen. Und nee, also das waren immer super, super coole Auswärtsfahrten tatsächlich, weil einfach der Gästeblock mir extrem gut gefällt. Also vor Ort habe ich sehr strukturiert wahrgenommen, es hat alles Sinn gemacht, es war alles immer clean. Der Blick ist geil, die Stimmung ist geil, du bist super nah dran am Geschehen einfach. Und wenn sie das auch erhalten können, irgendwie wäre, glaube ich, wichtig, ne? Dass man jetzt nicht nur, klar, du musst irgendwie was verändern statisch, logischerweise mit mehr Tribünen oben drauf, aber dass du irgendwie das so behältst, dass der Druck gleich bleibt, ne? Dass das weiterhin alles so nah dran ist. Und klar, super, super altehrwürdiges Stadion. Ein kurzer Seitschwenk dazu. Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur für die Männer die Heimspielstätte, auch für die Frauen kommende Saison in der Frauenfußball-Bundesliga. Die haben gestern Saisoneröffnung gefeiert vor über 13.000 Fans gegen Real Madrid und allgemein der Unioner Frauenfußball brutal. Mit Abstand der höchste Zuschauerschnitt der Liga, weil die eben auch dank dem Präsi immer in der alten Fürsterei spielen dürfen, weil Zingerle sagt, ey, also die Frauen gehören genauso zur Union mit dazu und die spielen halt immer da, deswegen ist es für beide eine kleine vielleicht Abschiedstournee in der Saison jetzt, eine kleine aber nur.
Ja, an der Stelle muss ich ganz kurz auch eine Anekdote beifügen, weil ich auch einen meiner geilsten Fußballmomente an der alten Fürsterei erlebt habe. Das war Derby, zweite Liga, 2012, Union zu Hause gegen Hertha. Das letzte Spiel 2 Jahre vorher hatte Union im Olympiastadion gegen Hertha mit 2-1 gewonnen. Dieser legendäre Freistoß von Thorsten Matuschka. Mhm. Woraufhin die Union-Fans bei dem Spiel, wo ich dann da war, Choreo gemacht haben, Stadtmeister. Und dann kommen die Mannschaften eingelaufen und die ganze alte Försterei singt Stadtmeister, Stadtmeister, Berlins Nummer 1. Unfassbar geile Atmosphäre. Und wir standen da auf dieser Gegengerade. Vor mir stand eine absolute Kante. Also gefühlt 7 Meter groß, breit, tätowiert, Glatze, so einen schwülstigen Nacken. Also einer, wo du sagst, wenn der auf ein paar Hertha-Leute zuläuft, dann sagt er nicht nein. So den Eindruck machte er zumindest äußerlich. Und dann kommt diese Choreo und dieser Gesang und die ganze alte Försterei steht Kopf und ich stand so leicht schräg hinter ihm und der dreht sich rüber zu seinem Kumpel und das ganze Gesicht Tränen überflutet. Diese Kante konnte es emotional einfach nicht verarbeiten, dass er mit seinem FC Union, mit dem er so viel Scheiße erlebt hat in seinem Leben, dastehen darf und singt, wir sind Stadtmeister in Berlin, wir stehen vor der Hertha. Das hat ihn emotional vollkommen überwältigt und das war einfach ein schöner Moment, weil du gesehen hast, selbst hartgesottenste Männer können es dann teilweise für sich einfach nicht klarkriegen, wenn sie mit ihrem Verein so große Momente erleben.
Fantastisch. Ich wurde in der alten Försterei mal angepöbelt im Heimbereich, weil ich zu lange gebraucht habe beim Bier holen. Fand ich sehr sympathisch. Für sowas lasse ich mich gern anpöbeln.
Ja, das geht aber auch nicht, du Amateur.
Jetzt mach fertig, ich will hoch. Also, nehme ich gerne mit. Gerne wieder.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die letzte Saison in der alten Försterei, wie wir sie im Moment kennen, in 2 Jahren Union dann wahrscheinlich mit dem Umzug ins Olympiastadion vorübergehend und dann anschließend die alte Försterei. Das vielleicht dann geilste Stadion in Deutschland mit nahezu ausschließlich Stehplätzen im Unter- und im Oberraum sind wir gespannt. Union sportlich 5:0 in Gütersloh durchgekommen in der ersten Pokalrunde. Renault, der Torhüter mit Hitzekollaps, wird aber, so wie es aussieht, spielen können am ersten Spieltag. Ja, all das gucken wir uns an, Jungs, und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, sind wir durch.
Als kleinen Nachtrag vielleicht noch, weil Paddy, du auch die Frauen von Union schon angesprochen hast, die Frauenmannschaften von Magdeburg und Chemie Leipzig sind auch eine Runde weitergekommen im Pokal der Frauen. Das vielleicht nur noch mal als kleine Erwähnung am Rande. Ansonsten war das eine runde Nummer wieder. Schreibt uns auf jeden Fall, schickt uns die Bilder, schickt uns die Choreos, schickt uns Fragen, schickt uns Geschichten und Beobachtungen. Wir wollen alles haben.
Ganz genau. Der Hinweis an der Stelle nochmal platziert, gerne über Instagram und alle Kanäle, die ihr so kennt. Jungs, mir hat es großen Spaß gemacht. Ausgabe 4 von Im Osten geht die Sonne auf. Euch eine schöne Woche zu Hause und euch beiden natürlich auch. Haut rein.
Tschüss. Danke, danke. Macht's gut. Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußballpodcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.